Bist du total begeistert von der Studie? Ich staune ein bisschen drüber.
Das ist in der Praxis immer wichtig. Da stehen wir ja oft mal davor und sagen, mache ich oder mache ich nicht.
Oh Wunder, man nimmt ein Diuretikum dazu und die Patienten sind schneller rekompensiert.
Gab es trotzdem was, was dich jetzt an dieser Studie nochmal überrascht hat oder was uns noch mehr Informationen gibt?
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Cardio Quartett Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Helink. Ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Frau Dr. Karin Rübbeck aus Dessau.
Hallo.
Herr Privatdozent Dr. Felix Jansen von der Uniklinik in Bonn.
Hallo.
Und Dr. Javed Hashemi, Assistenzarzt an der Charité am Campus Virchow-Klinikum in Berlin.
Hallo, hallo.
Normalerweise stellen wir in diesem Podcast alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Jetzt wissen Sie natürlich alle, dass gerade der ESC-Kongress stattgefunden hat. Deswegen dachten wir uns, wir machen eine Art Special Issue und stellen Ihnen einige aktuelle Studien vor, die beim ESC-Kongress in Barcelona vor ein paar Tagen bekannt gegeben und publiziert wurden. Das sind die EDVOR-Studie, die DELIVER-Studie und die neue Leitlinie zur Kardio-Onkologie und wollen dann das diskutieren. Das Ganze ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir. Damit würde ich unmittelbar an Javed das Wort übergeben und ihn bitten, mit der EDVOR-Studie zu beginnen.
Sehr, sehr gern. Lieber Stefan, also die EDVOR-Studie, das ist natürlich, also von den beiden Studien, die ich heute vorstellen darf, ist die EDVOR-Studie ein Durchbruch in einem Krankheitsbild, was bisher nur schwierig zu behandeln war. Und die andere Studie ist sozusagen eine spannende, aber eine Bestätigungsstudie, die DELIVER-Studie. Aber wie du mich gebeten hast, einmal zuerst zu EDVOR. Also eine Studie, die von Vincent Mullins aus Belgien vorgestellt wurde. Und zwar geht es um Patientinnen und Patienten mit akuter Herzinsuffizienz, die stationär aufgenommen wurden mit einer Hypervolemie. NT-proBNP war über 1000 bei diesen Patienten und sind 520 Patienten eingeschlossen worden. Behandelt wurden diese Patienten zur Hälfte randomisiert mit intravenösem Acetazolamid, zusätzlich zum Schleifendiuretikum, was die Patienten IV bekommen haben. Und die Dosis des Schleifendiuretikums war die doppelte Dosis der vorher oral vorherrschenden Dosis. Und die Vergleichsgruppe davon waren Patientinnen, die genau dasselbe Schleifendiuretikumsregime bekommen haben, aber statt des intravenösen Acetazolamids haben die Placebo bekommen. Jetzt würde ich an der Stelle kurz einmal in die Runde nachfragen, wer weiß denn noch, wie Acetazolamid wirkt?
Na gut, das ist ein Carboanhydrase-Inhibitor, ne? Der hemmt die Natriumreabsorption und auch die Bicarbonatresorption.
Klar, der Professor weiß natürlich Bescheid. Ja. Ja, also ganz genau. Die Bicarbonatresorption wird dadurch gehemmt und damit auch sozusagen die Naturese gestärkt. Die Natriumrückresorption ist damit halt auch behindert und sorgt dafür für eine stärkere Diurese. Und Outcome dieser Studie war, schaffen wir es mit dem Acetazolamid zusätzlich zum Schleifendiuretikum schneller eine Rekompensation, also eine schneller eine Euvolemie zu erreichen, und zwar gemessen an Tag 3. Und sekundäre Endpunkte explorativ waren dann Rehospitalisierungsraten, Mortalität und Herzinsuffizienzverläufe. Aber der primäre Endpunkt ist erfolgreich an der Stelle erreicht worden. Die Patienten haben ein relatives Risiko gezeigt von 1,46, also 46% erhöhtes Risiko, wenn man halt nicht Acetazolamid, sondern Placebo drin hat. Und das ist ein Erfolg bei einem Krankheitsbild, was eine hohe Mortalität mit sich bringt und bei dem die viele, viele Studien der letzten Jahre und Jahrzehnte negativ verlaufen sind. Man kann zum Kontext einmal sagen, dass Patienten über alle EF-Grenzen hinweg eingeschlossen wurden, solange sie eine Herzinsuffizienz hatten. Und die durchschnittliche FOF lag bei 43%. Also, wenn Patienten jetzt auf Station kommen, akut dekompensiert, können wir uns mit Acetazolamid, können wir uns Acetazolamid hinzunehmen in unser tägliches Repertoire, um diese Patienten rasch zu rekompensieren, um damit auch die Prognose dieser Patienten zu verbessern. Das ist natürlich die Idee dahinter, die sagen in Folgestudien noch gezeigt werden muss. Aber es liegt natürlich nahe, wenn Patienten schnell rekompensiert sind, dass es denen dann auch besser geht im weiteren Verlauf.
Jetzt bist du total begeistert von der Studie. Ich staune da ein bisschen drüber. Nicht, weil ich die Ergebnisse nicht beeindruckend finde. Ich finde die Ergebnisse genauso beeindruckend wie du, weil die haben eine schnelle Dekongestion geschafft. Aber wir hatten vor kurzem ja über die MPAC-Studie gesprochen und die schafft ja was ganz Ähnliches, indem sie nämlich auch im proximalen Tubulus wirkt. Also die SGLT2-Inhibitoren, genauso wie das Acetazolamid macht. Und die haben ja in der ADVOR-Studie explizit SGLT2-Inhibitor-Patienten, die das bereits genommen haben, ausgeschlossen. Das heißt, ich frage mich jetzt, können wir mit dem Acetazolamid was erreichen, was wir nicht mit den SGLT2-Inhibitoren sowieso schaffen? Und andererseits die Frage, ist die Studie mit den SGLT2-Inhibitoren überhaupt noch aktuell?
Ja, also ein Head-to-Head-Vergleich ist natürlich schwierig an der Stelle, ist total klar. Auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt sagen, mein Gegensprecher, mein Gegenspieler wäre, würde ich natürlich sagen, oh Wunder, man nimmt ein Diuretikum dazu und die Patienten sind schneller rekompensiert. Ja, also wen wundert's? Ich glaube, das Besondere ist natürlich daran, dass in üblicher Weise bewegt sich das Verständnis von Kardiologen, was Diuretika angeht, irgendwo zwischen Furosemid und Torazemid. Ja? Und wenn sie dann wild sind, dann gibt es nochmal so ein Thiazid-ähnliches Diuretikum noch dazu. Ich glaube, an der Stelle ist das erste Mal halt eine Diuretika-basierte Studie aufgesetzt worden, die zu einem Erfolg geführt hat an der Stelle. Ich glaube, das ist sagen der Durchbruch, den ich da drin sehe, dass man auf altbewährte Substanzen zurückgreift. Ich glaube, der Vergleich mit den SGLT2-Inhibitoren bleibt eine Frage, die halt die weiter zu beantworten bleibt. Head-to-Head-Vergleich gibt es da nicht. Komplikationen sehe ich da nicht. Die Frage war ja auch, sagen, wie weit man will die Patienten natürlich auch nicht in das Nierenproblem reinführen, wenn sie eine zu starke Diurese an der Stelle entwickeln. Ja, ich würde es offen lassen, aber vielleicht hast du, sagen, wenn du deine Frage stellst, auch schon eine eigene Theorie dazu im Kopf, Stefan?
Ja gut, also erstmal ist Acetazolamid ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, muss man sagen. Also das und was die Studie macht, ich meine, das hat mein erster Chef vor 20 Jahren sequentielle Nephronblockade genannt und das ist ja immer noch was man durchaus macht, auch in der Praxis, indem man HCT kombiniert mit Torazemid meinethalben. Und das Problem bei dem Acetazolamid ist ja, dass dieser Basenverlust über die verminderte Ammoniumausscheidung zu einer Azidose führt und das führt dann im Laufe der Zeit zu einem Wirkungsverlust von dem Carboanhydrase-Hemmstoffen. Das heißt, langfristig kann man das ja eh nicht einnehmen.
Ja, aber langfristig war es ja auch gar nicht gedacht. Ne? Das war ja sagen, als rasche Rekompensation gedacht. Ich glaube, was man sagen, im Blick haben sollte, auch wenn man so Richtung CARES oder Dose-Trial oder so nochmal nachdenkt, dass sagen, das Sicherheitsprofil mit Carboanhydrase sagen, das Sicherheitsprofil war gut, die Nierenretentionsparameter waren nicht stark beeinträchtigt. Die Patienten sind dafür war sie jetzt natürlich auch nur vorsichtig gepowert, um das mal so zu sagen. Ja, dafür war sie statistisch jetzt nicht robust, aber die Mortalitätsdaten scheinen doch auch deutlich besser zu sein als mit anderer Art von sequenzieller Nephronblockade zum Beispiel.
Und wie lange haben die das wirklich nur die 3 Tage gemacht und dann war Schluss oder wie ist das gelaufen?
Die haben es bis zur stationären Entlassung haben sie das den Patienten gegeben in der Regel. Gemessen wurde statistisch halt am dritten Tag. Das war der ausschlaggebende Punkt für die Studie. Was sie geschafft haben, ist auch, dass die Patienten mit dem Acetazolamid auch eine kürzere stationäre Aufenthaltsdauer hatten und am Ende der Studie auch eine erfolgreiche, also bei Entlassung, egal wann sie war, waren Patienten auch in dieser Gruppe erfolgreicher rekompensiert.
Und die haben dann also die gleichen Dosen von Schleifendiuretika in beiden Gruppen gehabt. Und wenn ja, welche? Was war bevorzugt?
Die wurden dann da nicht vereinheitlicht, sondern Also es war immer abhängig davon, mit welcher oralen Dosis die Patienten aufgenommen wurden und damit sagen, genau. Da gab es aber keinen großen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
Also zu der MPAC-Studie vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte das nochmal nachgeschaut. Also
nur weil du derselbe Autor warst, ne?
Ja, naja, gut, ich habe. Aber es ist so, der Nettoeffekt, der war mit dem Acetazolamid scheinbar etwas stärker an Tag 2, weil nur für diesen Tag geben die Urinausscheidung an. Und da war der Nettoeffekt scheinbar etwas höher als mit dem Empagliflozin 25 Milligramm, die da in der MPAC-Studie gegeben wurden. Aber ich glaube, wir sollten mal weitermachen. Trotz allem eine spannende Studie, weil es tatsächlich etwas ist, was wir in der akuten Herzinsuffizienz anwenden können. Okay.
Und jetzt, was macht der Krebs mit dem Herzen, Stefan?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, das mich auch ja persönlich interessiert. Ich war ja auch bei der ESC in diesem Arbeitsgruppe zur Kardio-Onkologie war ich beteiligt. Und da hatten wir diverse Positionspapiere vorgestellt. Und aus dieser Zeit und den Positionspapieren ist jetzt das Ganze von der Study Group Cardio-Oncology in eine Leitlinie gegossen worden. Und das ist schon spannend, weil letztendlich man versucht hat, diesen kardio-onkologischen Aspekt eine Form zu geben und praxisnah Handlungsempfehlungen zu geben. Also eine Leitlinie ist ja tatsächlich ist ja mehr so eine Leitplanke, das ist ja keine Zwangsjacke. Aber trotz allem versucht man hier Ideen vorzugeben für die Praxis. Also das Erste, was hier empfohlen wird, ist für alle Tumorpatienten, die eine potenziell kardiotoxische Chemotherapie bekommen, ein sogenanntes Baseline Risk Assessment zu machen. Das heißt, da fließen Faktoren ein wie Alter, Geschlecht, bekannte kardiovaskuläre Erkrankungen, vorherige kardiotoxische Therapien. Dazu gehört unter anderem auch eine Bestrahlung des Mediastinums insbesondere, aber eben auch kardiotoxische Chemotherapien. Dazu gehören sogenannte Lifestyle-Risikofaktoren, wie zum Beispiel Rauchen oder Übergewicht. Das ist dann letztlich ideengebend für wer sollte dem Kardiologen vorgestellt werden. Welche Baseline EF besteht, muss bei einigen Patienten eben oder sollte bei einigen Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben, erfasst werden. Gibt es eine Einschränkung der Nierenfunktion? Was dann passieren soll bei den Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben für kardiovaskuläre Komplikationen, sind dann Minimum EKG, das soll eigentlich immer gemacht werden, natriuretische Peptide und eine Troponinanalyse, zusätzlich ein transthorakales Echo und eventuell, das sind aber dann eher selektive Patienten, auch eine Strain-Analyse oder auch einen MRT, ein kardiales MRT bei hohem kardiotoxischem Risiko. Das heißt hier also anhand dieses Baseline-Risiko-Assessments eben die Empfehlung, wer soll dem Kardiologen vorgestellt werden, die mit einem moderaten bzw. höheren Risiko. Und im Weiteren gibt es dann therapiespezifisch für die geplanten Therapien ja Überwachungsprotokolle. Das heißt, wann sollen Blutabnahmen hinsichtlich kardiologischer Biomarker erfolgen? Wann sollen echokardiografische Kontrollen erfolgen? Nach welchem Zyklus zum Beispiel? Und das gibt es spezifisch für mehrere verschiedene Arzneimittelgruppen. Und nehmen jetzt das Beispiel der Anthracycline. Das ist ja das klassische kardiotoxische Chemotherapieregime. Um das jetzt mal heranzuziehen, da gibt es ein Überwachungsprotokoll, das sagt, wann soll zum Beispiel auch die Therapie unterbrochen werden, wenn was am Herzen auftritt. Wann soll ein multidisziplinäres Team eingeschaltet werden? Wann kann die Therapie gegebenenfalls wieder aufgenommen werden? Es wird unterschieden in symptomatische Patienten, die also kardiologisch symptomatisch sind. Die kriegen dann eine typische Herzinsuffizienztherapie aus den vier Grundpfeilern, die wir ja schon mehrfach jetzt besprochen haben. Oder wenn sie asymptomatisch sind, weil sie zum Beispiel bei Anthracyclin-Therapie eine asymptomatische LV-Dysfunktion. Ich habe selber einige solche Patienten, wo dann die EF runtergeht unter der Anthracyclin-Therapie. Da wird man zunächst mal mit ACE-Hämmer und Beta-Blocker reingehen. Dann versucht die Leitlinie auch noch erste Empfehlungen zu geben zum Umgang mit Komorbiditäten, auch zur weiteren Begleitung von Cancer Survivors. Das heißt, wenn die Tumortherapie abgeschlossen ist, wie geht es dann im Verlauf weiter? Alle wie viele Jahre sollen dann kardiologische Überwachungen nochmal erfolgen? So, das ist so die wesentliche Zusammenfassung der neuen Leitlinie, die, glaube ich, hochpraxisrelevant ist.
Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Das ist eine wirklich umfangreiche Leitlinie, die wir hier haben. Aber ich finde es ganz großartig, dass wir endlich als Kardiologen mal so ein bisschen was in der Hand haben, wo man auf dann vernünftigen Datenbasis eine Nachsorge machen kann. Es fällt ja auf, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber wir sehen nicht so viele Patienten, die wir eigentlich sehen müssten, sagen wir es mal so. Und das Überweisungsverhalten der Onkologen ist da vielleicht auch noch suboptimal. Ist das bei euch auch so oder ist das nur ein regionales Problem?
Ja, ich weiß, bei uns in der Klinik haben die auch immer schwer, also einen Slot zu bekommen für die Echos, weil auch, also gerade in der Uniklinik, die Slots, die halt sagen, an nicht kardiologische oder kardiovaskuläre Patienten direkt rausgegeben werden, sind meist im Akutsetting, also neurologische Patienten, die wir dann sagen, eher scheinen sagen, die Onkos sind ja häufig leider in dem Kontext, stellen sie sich hinten an. Ich glaube, das ist mitunter auch ein Grund des Supplies unsererseits, ja? Also im Klinik-Setup.
Ja, also bei uns werden die Patienten meistens erst unmittelbar vorgestellt, wenn die EF bereits etwas schlechter geworden ist und dann geht es darum, die EF wieder besser zu kriegen. Man muss ja sagen, das ist ja gar nicht so selten, dass das auch gelingt, die EF wieder zu normalisieren durchaus auch, aber eben auch nicht immer. Und je später man anfängt, desto schwieriger wird's natürlich. Und dann muss man ja auch bedenken, wie lange machen wir die Therapie eigentlich weiter, wenn die EF sich verbessert hat. Diese amerikanischen Leitlinien zu Heart Failure with Improved Ejection Fraction sagen, für immer. Also letztendlich wissen tun wir es aber noch nicht.
Wie groß ist denn die Evidenzgrundlage für die Leitlinie jetzt?
Ja, diese Leitlinienempfehlungen, muss man sagen, die sind auf kleineren Studien. Also ich weiß von Studien, das läuft ja bereits seit den frühen 2000er Jahren. Da hat die Daniela Cardinale aus Mailand sehr viel zugearbeitet. Die hatte damals zum Beispiel 400 Patientenstudien gemacht. Also ich meine jetzt nicht 400 Studien, sondern Studien mit 400 Patienten. Und das ist so die Größenordnung, in der wir uns da bewegen. Also wirklich große Studien gibt es eigentlich noch nicht.
Und Stefan, du hast es ja schon angesprochen, häufig kommen die Patienten zu spät, wenn die Pumpfunktion schon eingeschränkt ist. Gibt es eigentlich Daten dazu, ob man bei bestimmten kardiotoxischen Chemotherapeutikern direkt mit ACE-Hämmern oder Beta-Blockern parallel behandeln sollte, um eine Verschlechterung zu verhindern?
Das ist im Grunde die Empfehlung, das so zu machen, bei asymptomatischer LV-Dysfunktion. Und man muss dann im Einzelfall, dazu gibt es auch die Leitlinie Vorschläge, entscheiden, ob man die Therapie weiterführen kann oder nicht. Aber das ist tatsächlich so, dass gleichzeitig beginnen mit der ACE-Hämmer-Beta-Blocker-Therapie eben so früh wie möglich, sobald man weiß, dass die Pumpfunktion sich verschlechtert.
Was sind denn eigentlich die gefürchtetsten Komplikationen jetzt mal so unabhängig von der Herzinsuffizienz? Wie sieht's aus mit einem ACS-Rhythmusproblem oder kannst du da noch was zu sagen?
Extrem breites Spektrum. Es geht vom plötzlichen Herztod durch maligne Rhythmusstörungen bis hin zum akuten Koronarsyndrom. Das ist im Grunde ein wirklich breites kardiologisches Portfolio, was da alles auftreten kann, muss man einfach so sagen. Wir kommen zu Deliver.
Genau, also, ich darf Deliver vorstellen, eine Studie, die sich mit dem anderen SGLT2-Inhibitor, den wir in der Herzinsuffizienz nutzen, als den der Stefan eben vorgestellt hat, Empagliflozin, sondern nämlich mit Dapagliflozin hat sich diese Studie auseinandergesetzt. Und zwar bei Patientinnen und Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben mit einer HEF-MREF oder HEF-PEF, also einer LVEF über 40%. Deliver, ja, ist ausgesprochen Dapagliflozin in Heart Failure with mildly reduced or preserved ejection fraction. Wurde durchgeführt, federführend von Scott Solomon aus Boston und John McMurray aus Glasgow. Sie haben 6.260 Patienten eingeschlossen. und haben hier primär Dapagliflozin für Ziegen gegeben oder Placebo zusätzlich zu der Medikation, die die Patienten also standardmäßig ohnehin brauchen. Und gemessen wurde der Effekt an einem kombinierten Endpunkt. Und der kombinierte Endpunkt bestand aus zwei Teilen. Das eine war eine verschlechterte Herzinsuffizienz und das andere war ein kardiovaskulärer Tod. Und als Time-to-Event-Analyse, also das, was zuerst eingetreten ist, das wurde halt gezählt. Und sie haben gezeigt, dass es einen 18-prozentigen Benefit, also eine Hazard Ratio von 82% gibt für Dapagliflozin. Dapagliflozin sorgt dafür, dass die Patienten entweder länger außerhalb des Krankenhauses bleiben oder weniger versterben. Und zwar im Vergleich zu Placebo bei einer EF von 40% oder drüber. Bestätigt damit auch, dass die Ergebnisse von Emperor Preserved offenbar nicht ein Substanzeffekt, sondern ein Klasseneffekt sind. Also dass die SGLT2-Inhibitoren über die gesamte Breite der Herzinsuffizienz, über alle EF-Grenzen hinweg offensichtlich eine Substanzklasse sind, die wir zur Anwendung bringen müssen, damit sie unsere Patienten unterstützen, helfen, außerhalb des Krankenhauses und am Leben erhalten.
Super, Javid. Schön, super, super Zusammenfassung. Du hast ja gerade schon das angesprochen. Letztendlich reiht sich das in die Daten, die wir zu Empagliflozin schon haben, ein. Gab es trotzdem was dich jetzt an dieser Studie nochmal überrascht hat oder was uns noch mehr Informationen gibt über die SGLT2-Inhibitoren in dieser Patientengruppe?
Ich glaube, das Besondere ist halt wirklich, dass es halt, dass der Verdacht, dass das ein Substanzeffekt sein kann, weg ist hin zum Klasseneffekt. Wir sehen, dass zwar, also es gibt ja auch andere SGLT2-Inhibitoren oder SGLT-Inhibitoren, bei denen sich zum Teil ja derselbe Effekt nicht wiedergespiegelt hat. Also wenn ich an Sotagliflozin zum Beispiel denke, was sich sagen da nicht in derselben Reihe einordnen lässt. Und da ist das ein großartiger Bestandteil, dass sagen, die beiden Substanzen, die federführend bei der HEF-REF dabei sind, auch bei denen mit anderen EF-Grenzen auch zur Anwendung bringen lassen.
Ich fand das ja auch bemerkenswert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind da ja auch Patienten bei gewesen, die ehemals schlechter waren, also in die Gruppe der HEF-REF-Patienten gehört haben. Und die waren ja da erstmalig wohl in so einer Studie eingeschlossen. Und die haben ja genauso gut profitiert.
Genau, das Ausschlusskriterium, was es hier häufig gibt, also wenn Patienten mal unter 40% waren oder unter 35%, dass die ausgeschlossen waren, das hat hier nicht, war hier nicht besonders. Ich finde, eine Besonderheit, die es bei Emperor Preserved zum Beispiel gab, war bei Emperor Preserved, dass diejenigen, die eine eingeschränktere Pumpfunktion hatten, dass die einen stärkeren Effekt aufzeigten, als die im höheren EF-Bereich sind. Dieser Effekt konnte sich hier nicht reproduzieren lassen, sondern es hat über alle Gruppen hinweg ähnlich gut gewirkt. So, und also diese Aussage ist eben natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil es ja Sekundäranalysen sind, was es angeht, aber das ist dann pre-specified als Analyse, so das scheint über alle EF-Grenzen hinweg wirksam zu sein.
Wie war das mit der Nierenfunktion? Was haben die denn eingeschlossen? Also Empagliflozin ist ja da unproblematisch eigentlich. Kannst du es sagen?
Da muss ich, glaube ich, einmal kurz an den SGLT2-Spezialisten unserer Runde einmal verweisen. Weißt du das, Stefan?
Ich weiß es aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht. Ich meine mich an 25 zu erinnern, aber ich müsste es auch nachgucken.
Mir ist auch so dunkel, aber ich weiß es immer auch nicht mehr genau. Aber so in der Größenordnung.
Ich meine auch, DAPA war da 25 und EMPA 30, ja. Meine ich. Aber
Wir können ja gerade mal nachschauen, aber eine Sache fällt mir gerade ein. Und zwar sagtest du, dass bei Sotagliflozin dieser Effekt nicht reproduzierbar war. Die Soloist-Studie hatte ja tatsächlich auch eine erhebliche Reduktion von Worsening Heart Failure Events gezeigt. Die wurde nur frühzeitig abgebrochen wegen Finanzierungsproblemen. Also ich glaube da immer noch an einen Klasseneffekt, muss ich sagen.
Ich auch.
Ja, also ich finde bei einer Studie, die, also klar, also sie hat ihre ganze Power natürlich nicht auf die Straße bringen können, aufgrund sagen, des Studiedesigns. Aber absolut, es reiht sich ja ein, das Argument des Klasseneffekts. Wobei ich glaube, also ich kann nicht sagen, ob das sagen für alle Substanzen gerade so ist, aber sagen diese beiden Substanzen, die wir federführend nutzen auch in der HEF-REF-Therapie, die können wir auch sagen nutzen. Da müssen wir nicht mehr auf die EF schauen, wenn wir die Substanzen ansetzen wollen.
Also gibt's jetzt kein Argument für das eine oder das andere?
Nee, aus meiner Sicht gibt's das eigentlich nicht. Was ich jetzt bei der Deliver-Studie noch spannend fand, war, dass sie eine Subgruppe untersucht haben, diesen Heart Failure with Improved Ejection Fraction. Das waren ja 18, noch was Prozent der Patienten hatten Heart Failure with Improved Ejection Fraction. Das heißt, die hatten irgendwann mal eine EF unter 40 und haben beim Studieneinschluss aber eine EF über 40 gehabt. Und das kennt ja die ESC-Leitlinie noch nicht. Die AHA-ACC-Leitlinie hat das ja vorgeschlagen, diese neue Variante der Herzinsuffizienz, eben HEF-IMP-EF. Also weiß ich noch nie so genau, wie wir das aussprechen sollen. Aber letztendlich war der Effekt von Dapagliflozin auch konsistent in dieser Gruppe von Patienten. Und das, finde ich, macht es dann auch nochmal spannend, dass wir hier noch eine weitere Subgruppe haben, die interessant ist, glaube ich, auch für die Praxis.
Ja, also man kann auf der einen Seite kann man sagen, es ist hier sowieso spannend, dass diese Substanzen bei Erkrankungen wirken, unabhängig von der Pathogenese, also ob es eine ischämische Genese ist oder ob es ein DCM ist oder so. Das ist ja schon erstaunlich, kann man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, vielleicht hat es mit der Pathogenese gar nichts zu tun, sondern es sind die Kompensationsmechanismen, die wir da therapieren an der Stelle. Und da ist es halt häufig auch wurscht, ob die Patienten vorher bei einer EF von 20% waren und sind jetzt bei 45 oder waren halt, aber haben es nie gesehen, weil sagen, der Status quo ist ein Kompensationsmechanismus, der auf den aktuellen Zustand halt angepasst ist. Oder hättest du erwartet, dass es anders, also ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, wo wieder 5 Leute gut publizieren können mit, als Subanalyse. Oder glaubst du, hättest du gedacht, dass das irgendwie einen Effekt haben kann?
Naja, es ist ja so, dass tatsächlich 11 Publikationen aus der Deliver-Studie gleichzeitig erschienen sind, muss man sagen.
Genau.
Insofern ist das nicht völlig von der Hand zu weisen, dein Argument. Aber letztendlich kann man sagen, das ist tatsächlich über das gesamte Spektrum der Herzinsuffizienz sind die SGLT2-Inhibitoren sinnvoll. Ich glaube, das ist so die Zusammenfassung, dass wir daraus noch lernen.
10 Milligramm einmal am Tag.
10 Milligramm einmal am Tag.
Und eigentlich fast unabhängig von der Nierenfunktion, ja. Das haben wir ja gelernt aus.
Genau, also ich habe nachgeschaut, genau, über 25. Ja. Also 25 und drüber.
Okay, dann haben wir das auch noch aufgelöst.
Das wird wahrscheinlich genau wieder so sein, dass man es, wenn es einmal eingesetzt ist, auch lassen kann, wenn es dann weiter abfällt, ne? Das ist in der Praxis immer wichtig. Da stehen wir ja oft mal davor und sagen, mache ich oder mache ich nicht. Aber für die, die es haben, darf man es ja lassen.
Absolut.
Aber ich fürchte, wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Wir übertreiben es.
Ja, ich darf ja heute wieder den Abspann machen. Also ich glaube, die Kardiologen haben jetzt in den nächsten Wochen erstmal wieder viel zu verdauen vom ESC-Kongress und vor allen Dingen zu überlegen, was ist für mich, für meine Praxis wichtig und wie kriege ich das implementiert. Es sind ja ganz, ganz viele Studien vorgestellt worden und wir haben ja hier nun Studien rausgesucht, die uns wichtig erschienen, auch für die Praxis. Deliver bestätigt Klasseneffekt für die SGLT2-Hämmer bei Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Pumpfunktion. Carboanhydrase-Hämmer Acetazolamid bei akuter Herzinsuffizienz signifikant überlegen in der Gruppe der Patienten im Vergleich nur zu Schleifendiuretika. Und zuletzt von Stefan erklärt die neuen Onkoleitlinien, die uns vielleicht etwas mehr Sicherheit im klinischen Alltag bringen werden im Umgang mit den onkologischen Patienten. Danke, dass Sie da waren. Wir freuen uns auf die nächste Folge, die wir am 21.09. erwarten. Uns hat es wieder Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Kardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.